Was ist typisch Ostfriesisch?
Das Land, die Menschen und ihr Charakter.
Ose, die Insel,
Ebbe und Flut.
Das Essring, die raue Küste.
Ladütsch. Sabine Herrmann ist plattdeutsche Songwriterin und leistet einen wichtigen Beitrag, um diese schöne Sprache zu erhalten. In ihrem Podcast sucht, besucht und entdeckt Sabine Herrmann spannende Menschen, die die besondere Vielfalt dieser Kulturlandschaft prägen, die eben genau das sind. Typisch Ostfriesisch.
Moin und von Harten willkommen, ihr Menschen unter den Kopfhörern, an den Lautsprechern oder von wo aus immer ihr diesen Podcast anhört. Ich bin jetzt auf Sendung mit einem Menschen aus Leer, der als freier Journalist, Texter und Autor unter anderem unsere wunderschöne Region Ostfriesland in Szene setzt. Moin, Carsten Tergast.
Moin, Sabine. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich, dass du zugesagt hast für dieses Interview. Fangen wir doch mal an mit deiner ganz persönlichen Verbindung mit Ostfriesland. Du lebst in Leer, du bist dort aufgewachsen, hast zwischenzeitlich im Ruhrgebiet gewohnt und bist dann sozusagen als Wahlostfriese zurückgekommen, richtig?
Im Rheinland.
Im
nicht,
Rheinland?
Nicht im Ruhrgebiet. Wir dürfen die NRWler nicht verärgern hier, denke ich mal. Nein, wir waren in der Nähe von Düsseldorf. Beziehungsweise ich habe in Ostwestfalen studiert, in Paderborn. Ja. Und wir sind dann 5 Jahre in der Nähe von Düsseldorf gewesen. Ich habe in Meerbusch gearbeitet beim Buchmarkt, einem Magazin für Buchhändler und Verlage. Mhm. Und da das Rheinland mit der ostfriesischen Mentalität bisweilen nicht so wundervoll verbindungsfähig ist, hat es uns dann zurückgezogen. Und mittlerweile sind wir schon seit fast 20 Jahren wieder in Leer.
Okay. Wie hast du das gerade ausgedrückt? Das Rheinland ist nicht so gut verträglich?
Die Mentalität passt nicht so. Also für uns war das zumindest so. Mhm. Es ist, mag manch einer anders empfinden, aber für uns war Düsseldorf nicht so der Ort, wo wir uns hätten vorstellen können, länger zu bleiben.
Da haben wir ja auch was gemeinsam. Ich habe zwar nicht in Ostwestfalen studiert, aber auch eine Weile in Ostwestfalen gelebt, nämlich in Bielefeld. Und mir ging das so, als wir dann zurückkamen, oder auf der Suche waren erstmal nach einer Wohnung. Da haben wir uns in Bremen umgeguckt und standen in einem Bekleidungsgeschäft. Und wie das so ist, wenn man dann erstmal ohne Kinder unterwegs ist, wo geht man als erstes hin? In die Kinderabteilung. Und dann standen wir da in so einem Regal oder zwischen so einem, an so einem Regal mit lustigen Kinder-T-Shirts und haben uns darüber scheckig gelacht. Und neben uns steht eine Frau, spricht uns an, fängt an mit uns gemeinsam über diese T-Shirts zu lachen. Und in dem Moment habe ich gefühlt, ich bin wieder zu Hause.
Ich glaube, man muss weg gewesen sein, um zu wissen, wo zu Hause ist. Wenn du weg gewesen bist, so habe ich das dann irgendwann für mich formuliert, merkst du, dass Provinz eigentlich eher in den Köpfen der Leute stattfindet. So, das heißt, du hast Provinz in der Großstadt genauso wie irgendwo hier auf dem Dorf, aber es sind immer die Menschen. So. Und das ist nicht unbedingt das Umfeld. Insofern war das dann irgendwann auch klar und kein Problem zu sagen, wir gehen wieder zurück. Ich bin ja nur gebürtiger Leraner, meine Frau ist aus Aurich. Mhm. Und auch dann zu sagen, von der Größe der Stadt her passt das. Es sind nur 35.000 Einwohner, es ist keine Großstadt, aber das muss ich auch nicht haben. So, ich bin sowieso immer mal unterwegs, ich komme auch so mal nach Berlin, nach Köln, nach München, keine Ahnung. Aber ich bin dann nach 2, 3 Tagen auch wieder froh, wenn ich in Leer bin.
Mhm. Das klingt sehr, sehr schön. Ja, in Leer zu wohnen, stelle ich mir allerdings auch echt toll vor. Du bist ja mitten in der Stadt, da ist ja das Leben doch nochmal wieder anders als zum Beispiel in Klostermoor, wo ich aufgewachsen bin, wo du wirklich zum Brötchen holen mit dem Auto fahren musst, weil es einfach im Ort selber...
Das muss man in der Tat mögen. Also das, ja. Das wäre jetzt auch nicht so unseres gewesen. Wir wollten dann schon in die Stadt rein tatsächlich wieder wohnen, in Heißfelde, hier in einem Stadtteil. Mhm. Das ist stadtnah. Also wenn es Not tut, wie man so schön sagt in Ostfriesland, dann kann ich auch in die Stadt laufen. das passt dann alles. Das ist alles gut.
Genau, viele ziehen ja aus Ostfriesland weg, kommen eigentlich auch gar nicht auf die Idee, dort wieder zu leben. Und oftmals hat das eben auch berufliche Gründe. Aber dich hat es ja wieder zurück nach Ostfriesland gezogen. Und was ist denn für dich so das Besondere an der Region?
Ja, was ist das Besondere an Ostfriesland? Es ist eben einfach ruhiger, klar, als in der Großstadt. Wir haben ja nur in der Nähe von Düsseldorf gewohnt. Und als unsere Tochter dann in Düsseldorf geboren wurde, war das so das Thema. Da entscheidest du dich dann ja doch für die Zukunft irgendwie und was Schule angeht und so weiter. Und da haben wir dann eben schon überlegt, dass wir gesagt haben, Großstadt muss nicht unbedingt sein, perspektivisch wieder zurück in den Norden und dann am liebsten auch wirklich direkt nach Ostfriesland. So, das ist eben einfach entspannter hier. Und es ist, wenn ich hier über Land fahre oder in der Stadt unterwegs bin, es fühlt sich wie Heimat an. So, ich glaube, das kann man ganz schwer beschreiben. Das ist einfach so.
Ach, ich glaube, wenn man das Gefühl kennt, dann muss man da gar nicht viel zu erklären. Ja, sehr schön. Ja, wir wollen heute über verschiedene Projekte sprechen, die du im Zusammenhang mit Ostfriesland geschaffen hast. Und ich habe mir als erstes ausgesucht, mit dir über das Buch Glücksorte auf den ostfriesischen Inseln zu sprechen.
Rein zufällig neben mir liegen.
Ja, ja, genau. Guck mal, ich habe das auch.
Genau. Also wir übrigens für diejenigen, die diesen Podcast nur hören können und nicht sehen, weil wir natürlich, ja, weil das ja ein Podcast ist und keine Videoaufzeichnung. Also wir machen gerade eine Videoaufzeichnung per Zoom, deswegen können wir uns gegenseitig sehen. Und haben gerade schön dieses Buch in die Höhe gehalten. Das wird dann allerdings nachher auch in den Notizen zum Podcast unter der Folge verlinkt, sodass man das dann auch ganz leicht finden kann. Genau, der Untertitel heißt Fahr hin und werd glücklich. Meine erste Frage ist, wie kam es denn zu der Idee, diesen besonderen Reiseführer zu verfassen? Es ist ja ein Reiseführer, der sozusagen bestimmte besondere Ortschaften auf den ostfriesischen Inseln ja, eigentlich fast wie Geheimtipps sozusagen beschreibt.
Genau, das ist so ein bisschen der Ansatz dieser ganzen Reihe im Droste Verlag. Die gibt es schon länger. Die Reihe heißt Glücksorte. Da gibt es, glaube ich, über 200 Bände mittlerweile. Und ja, ich war mit dem Verlag im Gespräch und wie das dann meistens so ist bei freien Autoren, irgendwie sprichst du mit Leuten und dann kommt eine Idee auf und wenn man Glück hat, setzt man die Idee dann eben auch um. So, und so war es in diesem Fall eben auch. Wir waren uns dann irgendwann relativ schnell einig, dass es eben ein Glücksorteband extra für die ostfriesischen Inseln geben soll und dass ich den machen werde. Genau, und der Ansatz ist, so wie du das gerade schon ein bisschen erklärt hast, es soll kein klassischer Reiseführer sein, wo eben all das drin ist, was du in 10 oder 20 anderen Reiseführern auch schon drin hast, sondern es sollen eben ja diese bestimmten Glücksorte. Das kann auch eine Bank auf dem Deich sein, sage ich mal, oder einfach irgendwo ein nettes kleines Café, das du selber sehr liebst, das aber gar nicht so bekannt ist vielleicht, aber wo du sagst, da gehst du hin, wenn du dich entspannen willst, wenn du Glück empfinden möchtest quasi. So, und da habe ich versucht, eben 80 Orte, das ist so das Konzept, zu finden auf den 7 Inseln. Passte dann rechnerisch nicht ganz, aber bei 8 Inseln wäre es einfacher gewesen. Ach so. Aber so musste ich jemanden übervorteilen.
Welche Insel wurde denn welche Insel hat mir abbekommen?
Da erwischte mich jetzt tatsächlich auf dem falschen Fuß, das weiß ich nicht mehr. Damit müsste ich jetzt selber nachzählen. Ich nehme an, dass es Jüst sein könnte, weil Jüst so meine Herzensinsel ist. Und unter Umständen könnte es sein, dass Jüst mehr bekommen.
Ja, sehr interessant. Na gut, das können wir aber ja unseren Hörerinnen und Hörern überlassen, das selber zu überprüfen.
Genau, das kann man ganz einfach rausfinden.
Genau, es ist einfach ein sehr, sehr entzückendes Buch, kann ich einfach nur so sagen, weil es werden auch so besondere Dinge beschrieben, wie zum Beispiel eine besondere Pflanzenregion. Ne? So, habe ich das richtig in Erinnerung?
Auf Langeoog im Pirolertal.
Ja, irgendwas war damit.
Bestimmte Pflanzen, ja, ja.
Genau.
Genau, es gibt ganz viele verschiedene Dinge, genau. Also so ein bisschen mein Lieblingsort, jetzt abgesehen von Jüst, war tatsächlich der Rosengarten auf Baltrum.
Das war's.
Das meintest du auch. Okay,
ja, genau.
Ja, das war so, also ich hatte mir natürlich, bevor ich hingefahren bin und dann geschrieben habe, schon überlegt, welche Orte du haben willst oder ich haben will. Bin aber dann, als ich auf den einzelnen Inseln war, habe mich auch so ein bisschen inspirieren lassen. Bin kreuz und quer über die Insel einfach und habe geguckt, was gibt es denn eventuell noch so, was sich so anspringt. Und dieser Rosengarten war zum Beispiel sowas. Das hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ich bin irgendwie dran vorbeigefahren oder gelaufen vielmehr auf Baltrum. Und dachte, oh, was ist das? Das ist ja nett. Das ist einfach nur so ein kleines, abgestecktes Areal quasi mit ganz vielen verschiedenfarbigen Rosen. Ein Platz zum Lesen, zum ja, Runterkommen, ruhig sein, ruhig werden. Ganz faszinierend und ganz entzückend, wie du vorhin auch schon so schön sagtest.
Genau. Sehr schön. Jetzt hatte ich mir tatsächlich eine Frage aufgeschrieben, die hast du aber schon so halb beantwortet. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich als Ostfriesin und du ja dann als Ostfriese, werde beauftragt, so ein Buch zu schreiben. Das heißt, man muss ja dann auch
Ja,
reisen
stimmt.
und kommt in
Ja.
diesen Genuss, tatsächlich diese Orte auch zu sehen. Meine Frage war nämlich, welchen Mehrwert hat das für dich mit sich gebracht, dass du dieses Buch verfasst hast? Aber das hat sich ja schon fast jetzt erklärt, weil du ja sicherlich auch
Ja,
alle
genau.
Orte
Die,
tatsächlich.
diese Entdeckungen zu machen und
Genau.
ich meine, man kennt natürlich vorab auch nicht alle Inseln gleich. So, ich sag mal, Jüst hätte ich machen können, ohne hinzufahren. Das wäre jetzt überhaupt kein Problem gewesen. Da wäre auch genug Fotomaterial irgendwo hier zu Hause gewesen. Das war aber nicht bei allen Inseln so. So, und
Ja.
bei den Inseln, auf denen ich seltener gewesen bin vorher, und auf Baltrum war ich zum Beispiel vorher tatsächlich selbst noch nie. Das war eine echte Entdeckung. Da war das so eine Entdeckungsreise einfach. Das
Spannend.
Hinfahren, ja, war hin und werd glücklich. Genau, das
Ja.
war so ein bisschen so. Genau.
In welchem Zeitraum ist das entstanden? Also, ich meine, ich sag mal, man bereist ja diese Inseln nicht mal innerhalb von 2 Wochen alle nacheinander. Also, da braucht man
Nee,
ja schon ein bisschen Zeit.
aber ich bin tatsächlich innerhalb von ein paar Wochen quasi auf allen Inseln gewesen, weil ich das dann auch ja, so ein bisschen konzentriert haben wollte. Und ja, wie das so ist, wenn man der typische Deadline-Arbeiter ist, macht man das natürlich zum Ende des Projektes. Fährt dann nochmal alles ab und muss dann auch, wie du gerade eben schon richtig sagtest. Nein, ich hatte ein bisschen geguckt, weil ich wollte ganz gerne einiges auch dann an einem Tag machen. Und das ist natürlich mit den Fähren nicht immer so ganz einfach. Deswegen hatte ich mir dann Tage rausgesucht, wo man eben sehr früh fahren konnte und sehr spät mit einer Fähre wieder zurück. Das ist ja nicht immer so ganz einfach bei den meisten Inseln, abgesehen von der Danai, Langeoog, wo du ja
Die du
etwas
unabhängig
entspannter
bist, ne?
rüberfahren
Ja.
kannst. Aber was eben Tide-abhängig ist, da musste man dann ein bisschen gucken.
Ja.
Insofern habe ich das dann schon so peu à peu innerhalb von ein paar Wochen tatsächlich, eben auch für die Fotos natürlich,
Ja.
auf die Beine gestellt und vorher natürlich recherchiert schon und geschrieben und mit den Leuten auf den Inseln selber gesprochen. Ich hatte bei Facebook, habe mich in verschiedene Inselgruppen eingeschlichen sozusagen und bin da die Frage losgeworden, was die denn gut finden und was sie denn unter Glücksorte verstehen würden. Und lustigerweise kam dann immer bei der Hälfte der Antworten, ja, aber die ganze Insel ist doch der Glücksort.
Ja.
Ich habe immer gedacht, okay, das hilft mir für das Buch jetzt nicht so richtig weiter. Auch wenn ich das verstehen kann. Ne? Das war wirklich sehr lustig. Das war ganz auffällig. Das war bestimmt die Hälfte der Antworten, war mal, aber die ganze Insel, da kann man gar nichts rauspicken. Aber da
Herrlich.
waren aber schon auch ein paar nette Anregungen dabei, wo ich dann eben auch wirklich, wo ich auf der Insel war, gezielt hingefahren bin und geguckt habe, ist das wirklich so? Ne? Empfinde ich da auch Glück oder ist das ein Ort, wo ich denke, so, okay, das ist es wirklich? Und dann habe ich das auch aufgenommen.
Ja, sehr schön.
Genau.
Ich habe mir eine besondere Geschichte rausgepickt. Ich liebe das ja, Verbindungen herzustellen. Und ich habe nämlich eine Verbindung entdeckt. Und es ist tatsächlich ein Ort, der ist verknüpft mit einer Geschichte, die ziemlich das Gegenteil von Glück ist. Und zwar beschreibst du als Glücksort das Tjaak-Evers-Denkmal auf Baltrum. Und das ist eine sehr, sehr außergewöhnliche Geschichte, nämlich im Jahre 1866 hat praktisch am 23. Dezember, also einen Tag vor Weihnachten, der 21-jährige Navigationsschüler Tjaak Ulrich Honken-Evers vor Baltrum seinen Tod gefunden. Und zwar haben die, also er ist von der Navigationsschule sozusagen, sollte nach Hause gebracht werden, zusammen mit einem anderen Schüler, der auf ba Langeoog sicher abgesetzt wurde. Und es war sehr dichter Nebel und man setzte ihn dann vor Baltrum auf dem Sand auf dem sicheren Festland vermeintlich ab. Als das Schiff dann aber weg war, stellte er fest, ich bin nicht auf Baltrum, sondern ich bin auf einer Sandbank vor Baltrum. Und er hatte letztendlich nur noch die Chance, ein Schriftstück zu verfassen, das in deinen Rucksack zu stecken, in der Hoffnung, dass irgendjemand das finden wird. Und er ist dann halt in den Fluten ertrunken. Und man hat dann später diesen Rucksack gefunden und es gibt ein, und dann wusste man natürlich, was ihm geschehen ist. So ist dann sozusagen sein Tod auch, konnte nachgewiesen werden. Und dieses Tjaak-Evers-Denkmal hast du als Glücksort angegeben. Und jetzt wollte ich dich mal was fragen. Kennst du dieses Buch hier? Das ist die Novelle Auflaufend Wasser, verfasst
Nein.
von Achim Engstler und Astrid Dehe. Und die
Nein, das
beschreibt
kenne ich nicht.
genau diese Geschichte.
Ach,
Ja,
man lernt
das
nie
kennst du
aus.
nicht.
Nein,
Ha!
das kenne ich nicht. Das kenne
Sehr
ich dann
schön.
tatsächlich gar nicht. Nee.
Das freut mich. Dann habe ich jetzt eine Verbindung geschaffen.
Ja. Ja, es ist
Ich
nicht
habe.
so der klassische Glücksort natürlich, wo man sofort
Genau.
erstmal denken würde, wo findet er denn da das Glück? Aber es ist ein, ja, man muss vielleicht dann um zwei Ecken denken, sage ich mal. Es ist ein ruhiger Ort irgendwie und
Ja.
so ein Ort der Einkehr. Und es gibt ja auch im Museum Altes Zollhaus auf Baltrum die Ausstellungsstücke dazu, die man sich angucken kann, eben das Notizbuch und den Bleistift. Und das ist so, ja, ich weiß nicht, man guckt sich das an und es gibt so eine gewisse innere Ruhe. Man fängt an zu reflektieren und
Ja.
so auf dem Wege ist es dann irgendwo ein Glücksort.
Genau, weil einem bewusst wird, wie kostbar das Leben ist und wie
Genau,
kostbar es
genau.
auch
Es hat was
ist.
mit Vergänglichkeit zu tun und
Ja,
so weiter. Ja,
genau.
Carpe
Und
diem.
letztendlich, da könnte man jetzt
Genau.
ganz tief in die
Genau,
Glücksforschung einsteigen, aber
richtig.
das machen wir jetzt nicht. Aber du beschreibst das auch sehr schön. Das ist ein versteckter Baltrumer Glücksort, denn die Erinnerung an Tjaak Evers wirkt sehr würdevoll und tröstlich. Die
Genau.
Zigarettenkiste mit Stift und Brief kann übrigens im Museum Altes Zollhaus besichtigt werden. Genau.
Genau, das
Und
war's.
ja,
Ja.
das fand ich sehr schön. Also da war ich erstaunt, als ich das hier in deinem Buch entdeckte und stellte dann für mich fest, vollkommen schlüssig. Also würde ich ebenso als Glücksort
Das freut mich.
empfinden. Ja.
Genau.
Genau. Jetzt gucke ich mal eben kurz meine Fragen durch. Das ist alles, genau, zu dem Buch haben wir soweit alles beantwortet. Also das ist letztes Jahr erschienen. Und wie gesagt, ich werde den Link zu diesem Buch dann unter die, also in die sogenannten Shownotes packen, also in die Notizen
Sehr
zu dem
schön.
Podcast, dass man das dann finden kann. Genau, nächster Schritt. Jetzt schon an Weihnachten denken. Letztes Jahr hast du auch es oder wurde ein Buch von dir neu aufgelegt, das große Weihnachtsbuch Ostfriesland.
Genau,
Dazu muss ich gestehen, das kenne ich jetzt persönlich nicht. Das musst du jetzt eben erklären, worum geht es in diesem
musst du
Buch?
ändern.
Ja, werde ich ändern.
Genau, das war im Grunde genommen, war das so ein bisschen mein Einstieg in die Ostfriesland-Produktion, was meine Bücher angeht. Die erste Auflage ist 2016 schon erschienen und es war damals im Emmons Verlag in Köln. Die haben eine neue Reihe aufgelegt, so einfach mit Weihnachtsbüchern, regionalen Weihnachtsbüchern, die eben die Traditionen einer bestimmten Region beschreiben und aufgreifen sollten, möglichst umfassend. Und da ich den damaligen Programmleiter ein bisschen kannte, ist er dann irgendwann auf mich zugekommen und hat gesagt, hättest du nicht Lust, quasi den Ostfrieslandband zu machen für die Reihe? Und so, ne? Ja, dachte ich, klar, das klingt spannend und mache ich gerne. So, und dann haben wir das gemacht. Dann hat sich das Ganze ein Jahr verschoben noch und 2016 ist es aber dann erschienen. War sehr erfolgreich. Also es ist wirklich gut gekauft worden und ich habe auch eine Menge Werbung dafür gemacht. Tatsächlich hat auch Spaß gemacht. Und ja, leider war es dann 3 Jahre später plötzlich vom Markt, weil der Verlag die ganze Reihe eingestellt hat. Und mein Buch ist dann so ein bisschen mit hinten rübergefallen im Grunde genommen, war dann plötzlich auch weg. Sehr ärgerlich. Dann habe ich so ein bisschen hin und her überlegt, erstmal nichts gemacht und dann kam aber laufend jedes Jahr Nachfragen quasi. So, warum gibt es denn das Weihnachtsbuch nicht mehr und wir würden das so gerne verschenken? Und auch von den Buchhändlern kam das, sie hätten eben Nachfrage durchaus, warum es das nicht mehr gäbe. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt irgendwie musst du doch nochmal wieder ran und was machen und einen neuen Verlag finden. Und so ein bisschen hin und her überlegt und bin dann schließlich im Norden bei SKN gelandet, beim
Ja.
Soltau Kurier, die ja auch das Ostfriesland-Magazin herausgeben, für das ich einigermaßen regelmäßig arbeite. Und genau, und die wollten das dann auch gerne machen. Und dann haben wir das letztes Jahr eben in Neuauflage mit etwas überarbeitet, die Optik etwas verändert, ein paar neue Fotos in einer überarbeiteten Neuauflage im Grunde genommen rausgebracht.
Und darin
Genau.
geht es dann sozusagen auch um besondere ostfriesische Traditionen rund um Weihnachten?
Genau, das ist der Ansatz sozusagen. Es
Ja.
hat umfasst alles, was irgendwie mit Ostfriesland und Weihnachten zu tun hat. Das heißt, es sind auch plattdeutsche Geschichten drin, Wilhelmine Siefkes zum Beispiel. Es ist die
Schön.
Weihnachtsgeschichte auf Platt drin zum Beispiel. Es gibt einen Rezeptteil mit weihnachtlichen Rezepten. Es gibt ja, Geschichten, die ich recherchiert habe, zum Beispiel, warum der Weihnachtsbaum in Ostfriesland erst relativ spät Einzug gehalten hat im Vergleich zu anderen Regionen. Ostfriesland ist halt keine sehr waldreiche Region, wie
Das
wir ja im
stimmt.
Grunde genommen auch wissen. Und das hatte einfach, war mit ein Grund eben, warum es in Ostfriesland relativ spät erst diese Tradition des Weihnachtsbaums gegeben hat. Ja, und alles Mögliche. Also im Grunde Adventszeit, Weihnachten selber bis hin zu Silvester und zum Jahreswechsel ist quasi umfassend in diesem Buch abgebildet. Ich
Okay.
bin, hab mich da lange in der Landschaftsbibliothek in Aurich vergraben, zum Beispiel auch in der Vorrecherche, und habe da wirklich versucht, alles zu finden, was irgendwie zum Thema Ostfriesland und Weihnachten mal publiziert worden ist. Das war schon eine intensive Recherche.
Spannend. Also dieses Jahr werde ich das definitiv auch in der Weihnachtszeit haben, das Buch. Also das interessiert mich auch sehr. Und auch da gibt es dann den Link. Dann darf ich sicherlich damit rechnen, dass es in diesem Buch auch Rezepte für Neujahrskuchen und Speckendicken gibt, oder?
Ja,
Ist jetzt
absolut.
nicht speziell
Das ist
Weihnachten, sondern eher Jahreswechsel.
ja tatsächlich. Also Speckendicken liebe ich ja besonders. Und das, also Weihnachtsmarkt Achterdwarg in Leer, ist absolut die erste Anlaufstelle, wenn wir da hingehen, ist die Speckendickenbude, definitiv.
Moment, es gibt eine Speckendickenbude auf dem Weihnachtsmarkt? Das wusste
Achterdwarg,
ich noch
ja,
nicht.
bei der Waage, ja, klar. Das ist, glaube ich, die Jugendfeuerwehr Loger. Die machen das.
Das ist
Und
cool.
gibt es. Ja, klar, doch.
In Leer auf dem Weihnachtsmarkt an der Waage.
Ja, auf dem historischen, ne? Achterdwarg am Hafen.
Ja,
Nicht
ja.
auf dem in der Innenstadt. Der in der Innenstadt ist ja eher so der, naja, der 0815 Weihnachtsmarkt, sage ich mal, mit Pommesbude und Glühwein irgendwie. Und dann gibt es ja an den Adventssonntagen jeweils
Ja.
den Weihnachtsmarkt Achterdwarg.
Aha.
Und ja, der ist ja eben so ein bisschen anders mit Kunsthandwerk, mit ja, Speckendicken halt, mit einer Bude mit Feuerzangenbowle, die Kaufmannschaft aus Leer eben macht. Das ist sehr schön, sehr stimmungsvoll. Und ja, wie gesagt, da gibt es eben diese Speckendickenbude, und da müssen wir definitiv als allererstes hin, wenn wir da
So,
sind.
und jetzt machen wir was. Das habe ich nämlich noch nicht gewusst, dass
Ja.
es diesen Weihnachtsmarkt gibt. Und
Das
wir beide
wäre.
verabreden uns jetzt für die
Das
kommende
macht Sinn.
Adventszeit und gehen zusammen auf diesen Weihnachtsmarkt. Was hältst du
Das macht Sinn.
davon?
Ja, das finde ich gut.
Und ich
Super.
lade dich zum Speckding
Oh, perfekt.
ein.
Bring ein bisschen Zeit mit, weil die Schlange ist immer extrem
Okay.
lang. Ich bin nicht der Einzige, der als Erster hinmarschiert.
Toll. Ja, klasse.
Ja.
Das machen wir. Und wenn es soweit ist, dann machen wir einen schönen Post dazu und dann
Ja.
findet man das in den sozialen Medien auch noch
Und ich
und
meine, es
vielleicht.
ist ja auch so, dass es Speckendicken tatsächlich eigentlich nur im Leraner Umfeld gibt. Das ist im
Ja.
Norden, Aurich, Emden oder so, kennt man das eigentlich gar nicht. Das ist tatsächlich eine Leraner Tradition, so bis in den Rauderfehncher Raum rein.
Rheiderland, glaube
Aber
ich, auch noch, ne?
ja, auch gar nicht so sehr.
Nee, ach so.
Aber das ist tatsächlich sehr begrenzt. Aber
Ah ja.
wer es noch nie probiert hat, hat meiner Meinung nach was verpasst.
Das stimmt. Es gibt ja sehr unterschiedliche Möglichkeiten, den Speckendicken zu gestalten.
Das stimmt.
Aber
Das
gut,
stimmt.
darüber müssen wir uns jetzt ja auch noch auslassen. Da kann man eine ganz eigene Podcast-Folge zu machen.
Ja, das ist wahr.
Ist überhaupt eine Idee. Na gut, also jetzt schon an Weihnachten denken, mitten im Mai ist auch natürlich immer schön, weil Weihnachten steht ja immer bekanntlich auf einmal ganz plötzlich vor der Tür. Und das ist definitiv eine schöne Geschenkidee, dieses Buch. Das große Weihnachtsbuch Ostfriesland. Ja, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema, Plattdeutsch. Wir haben schon ein bisschen im Vorfeld darüber
Ja,
gesprochen.
ich zittere schon.
Wir können dann auch Hello Plattdeutsch machen hier.
Ja, das war ein bisschen schwierig.
Ah, gut, okay, dann kürzen wir das ein bisschen ab und sparen uns den Plattdeutsch-Test. Bei euch zu Hause wurde Plattdeutsch gesprochen oder nicht?
Jein. Also meine Eltern können es beide, oder mein Vater ist verstorben mittlerweile, aber der ist sowieso auf dem Land aufgewachsen, hat Landwirt gelernt. Das war nun da im Grunde genommen die Umgangssprache. Der konnte es gut. Meine Mutter kommt aus dem Norderbereich, die spricht dann wieder ein anderes Platt natürlich auch.
Ja.
Bei uns zu Hause ist überwiegend Hochdeutsch gesprochen worden.
Ach
Das
so, also deine Eltern haben auch gar nicht miteinander platt gesprochen?
ja, selten. Immer mal so in Ausnahmefällen habe ich das Gefühl. Könnte ich jetzt gar nicht genau sagen, wann, aber es ist schon überwiegend Plattdeutsch gesprochen worden.
Ach
Und
doch, Plattdeutsch.
Ja, Hochdeutsch,
Hochdeutsch,
Entschuldigung.
also okay. Also
Ja,
bist du auch kein
genau.
Native Listener, wie man so schön sagt. Also Native Speaker ist
Nee,
ja, ne, wenn man es selber gesprochen
genau.
hat. Und Native Listener habe ich jetzt gerade neulich gelernt, das
Ja,
Wort, wenn man es halt gehört hat. Und so ist es
genau.
ja bei mir
Ja, und
auch.
es ist eben jetzt so, ich verstehe im Grunde genommen alles. Sprechen fehlt mir die Praxis einfach. Ich
Ja.
spreche es viel zu selten. Insofern hakt das dann immer mal. Weiß nicht, haben wir noch Zeit? Kann ich kurz eine Geschichte zu erzählen?
Ja, ich wollte dich gerade nämlich fragen.
Ach
Also die
so.
Geschichte, die wollte ich jetzt nämlich hier gerade
Ja,
vorbereiten. Du
okay,
hast ja mal
alles
eine
klar.
Einladung bekommen von Hanne
Ja,
Klöver
genau.
vom NDR in eine plattdeutsche Sendung. Und du hast mir erzählt, das fand ich so witzig. Der Anruf kam morgens um 8, die Zusage im Tran und dann hast du Blut und Wasser geschwitzt, weil du eine komplette Sendung auf Platt sprechen musstest. Wie hast du das
Genau.
denn dann bewältigt?
Ja, es war tatsächlich so. Also Hanne Klöver rief mich morgens um 8 irgendwie auf dem Handy an und da ich nun kein Frühmensch bin, war ich auch noch nicht so richtig wach, glaube ich. Und sagte, ja, sie wäre gestern in der Buchhandlung gewesen und hätte da das Weihnachtsbuch liegen sehen und das wäre ja toll und sie würde gerne was in ihrer Sendung darüber machen. Und
Ja.
ich dachte, boah, toll, NDR, das ist ja cool.
Ja.
Ich dachte, das machen wir auf jeden Fall. Und dann sagte sie im nächsten Satz, aber Sie wissen schon, das ist eine Sendung komplett auf Plattdeutsch. Ich dann erstmal
Nee,
so
das hätte ich nicht gewusst.
drei Sekunden Pause machte und dachte so, oh Mist.
Aber dann hast du es
Aber
trotzdem gemacht,
dann
also.
ja, Augen zu und durch, dass ja, das kriegen wir schon irgendwie hin und irgendwie wuppen wir das. Naja, und dann haben wir uns in der Efenburg in Leer getroffen und da hat sie die Sendung produziert, sind so ein bisschen da durch die Efenburg, durch die Räume gegangen. Und sie hat eben ihre Fragen gestellt auf Plattdeutsch und ich habe auch wirklich während dieses Interviews Blut und Wasser geschwitzt und gedacht, komm, nicht zu viel nachdenken, nicht zu viel nachdenken, einfach frei von der Leber wegreden, dann funktioniert das schon irgendwie. Wenn du
Ja.
anfängst nachzudenken über die Worte und über die
Genau.
Vokabeln sozusagen, dann fängt es an zu haken.
Genau, das ist
Und
der Punkt. Und wenn man
ja.
dann noch überlegt, ob das jetzt richtiges Plattdeutsch ist oder nicht.
Ja.
Und also mir begegnet das ja auch immer wieder, gerade wenn man eben mit Plattdeutsch auch rausgeht, dass dann Leute sagen, naja, aber es ist ja nicht das Plattdeutsch aus der Region und man spricht vielleicht nicht so gerne mit jemandem Platt, der das anders spricht. Und das ist halt tatsächlich fatal. Denn wenn wir so
Ja.
rangehen, dann wird diese Sprache definitiv nicht lange mehr erhalten bleiben. Und
Genau,
das
richtig.
Wichtige ist, dass wir das eben einfach dörren, dass wir einfach broten und egal, ob das nun ein Ud
Ja.
Hamburg oder Ud Schleswig-Holstein ist, auf Ud Ostfriesland oder Emsland, wenn wir eben platt broten und der andere, der antwortet, dann okay, platt, dann verstauen wir uns schon irgendwie. Hast du mich
Ja,
nur verstaut?
das funktioniert da.
Siehst du
Nicht zu
mal.
viel nachdenken.
Genau. Ja, genau, so ist das. Sehr schön. Du hast durchaus ja auch noch andere Projekte. Auf deiner Homepage findet man sehr interessante Bücher und da hast du als Ghostwriter gearbeitet, unter anderem zum Beispiel für den Jugendrichter Andreas Müller. Und das ist ja nur ein Beispiel. Da sind ja ganz, ganz viele andere Bücher, wo du mitgewirkt hast. Wie muss man sich das denn vorstellen, diese Arbeit als Ghostwriter?
Naja, ich schreibe die Bücher anderer Leute. Also
Okay.
es gibt eben Menschen, die was zu erzählen haben, die inhaltlich eine Botschaft haben, viele auch eine Mission und die eben in Buchform nach außen tragen wollen, die aber entweder einfach nicht schreiben können, so ganz neutral formuliert, oder die nicht die Zeit dazu haben, weil sie eben einen sehr anstrengenden Job haben. Du hast jetzt Andreas Müller erwähnt. Der war eben zu dem Zeitpunkt, wo wir die Bücher gemacht haben, als Richter da in Bernau in der Nähe von Berlin, viel beschäftigt. Der hätte jetzt gar nicht die Zeit gehabt, sich irgendwo noch hinzusetzen und zwei Bücher zu schreiben. So. Und da kommen dann Leute wie ich ins Spiel, die sich mit diesen Menschen zusammensetzen, sich deren Geschichte anhören, sich da rein denken durchaus auch, selber ein bisschen inhaltlich drumherum recherchieren, weil man braucht ja ein Gefühl für das Thema dann auch. Die Themen sind sehr unterschiedlich, über die ich schon geschrieben habe. Und dann setzt man sich hin und wird sozusagen zu diesem anderen Menschen und versucht, dessen Ton zu finden. Das ist immer ganz wichtig, weil die alle einen unterschiedlichen Tonfall haben einfach, den man dann ein bisschen treffen muss im Schreiben. Und dann gehen die Texte hin und her. Ich schreibe, ich schicke denen das, sie lesen es durch, sagen, okay, da finde ich mich wieder,
Ja.
das ist von mir
Ja.
sozusagen. Ich habe das Gefühl, das ist von mir. Oder Manchmal muss man eben auch noch mal ran, wenn sagen, entweder stimmt inhaltlich was nicht oder sagen, nee, das würde ich aber jetzt so nicht formulieren, dann muss man eben noch mal dran und das Ganze ändern. Und so entsteht peu à peu, entsteht dann ein ganzes Manuskript
Ja.
und irgendwann das fertige Buch.
Und du formulierst das dann aus. So, und jetzt müssen wir ja das Allerwichtigste noch sagen. Du hast gerade gesagt, dann schlüpfst du sozusagen in die andere Rolle. Du schlüpfst ja
Genau.
auch jetzt in die Rolle des Kriminalisten, des Kriminellen, des Mörders, des Opfers, der Zeugen und so weiter. Denn
Ja,
erzähl, was
genau.
hast du vor? Oder was ist auf Halde?
Ja, es ist, kommt jetzt im Herbst, kommt tatsächlich mein erster Krimi. Und es
Aha.
ist die lustige Geschichte dazu ist, dass ich ja nun eigentlich Sachbuchautor bin und ganz, ganz viele Sachbücher eben entweder selber gemacht habe oder eben als Ghostwriter. Und aber immer irgendwie im Hinterkopf hatte, so der Roman, ja, der große Roman, der muss irgendwann nochmal kommen.
Ja.
Und aber immer zu allen gesagt habe, also was ich ganz sicher nicht machen werde, ist jetzt noch irgendeinen Ostfriesen-Krimi zu schreiben, weil da gibt es ja
Okay.
schon.
Das stimmt.
So, und dann trat aber der Droste Verlag, der die Glücksorte gemacht hat, an mich heran und mit einer neuen Reihe und sagte, wir machen Ostfriesen, wir machen Krimis, Regionalkrimis, so eben
Ja.
für verschiedene Regionen in Deutschland. Und das wäre doch jetzt eine super Idee. Wollen Sie nicht einen Ostfriesen-Krimi schreiben?
Ja.
Dann dachte ich, oh, okay. Ja, ich konnte nicht Nein sagen. Ich meine, man ist ja dann auch so ein bisschen in seiner Eitelkeit angesprochen,
Aha.
wenn man dann schon gefragt wird. Und da hab ich zugesagt. So, und das liegt sozusagen gerade in den letzten Zügen des Manuskripts. Das Konzept orientiert sich so ein bisschen an der Glücksorte-Reihe. Das heißt, es wird ein Krimi werden mit ganz vielen Bildern dabei. Das heißt, Bilder der Schauplätze des Krimis.
Ach.
Was im Grunde genommen so ein bisschen dann auch ja, das Konzept des Krimis bedingt. Es ist so eine Art Roadmovie, würde ich sagen. So, es geht also so ein bisschen quer durch Ostfriesland, übers Festland, über die Inseln. Das war jetzt beim Schreiben auch eigentlich die anspruchsvolle Aufgabe, so die Geschichte so zu entwickeln, dass du wirklich so ein bisschen rumkommst innerhalb von Ostfriesland und nicht irgendwo an einem relativ engen Ort verharrst. Genau, das ist das Konzept. Da erscheinen jetzt im Herbst die ersten vier Bände. Autorenkollegin hier aus Ostfriesland macht den Band für Friesland tatsächlich. Ich mache den Band für Ostfriesland. Und dann gibt es, glaube ich, noch einen über Düsseldorf und einen übers Saarland. Genau, das sind die vier Titel des Startprogramms.
Ja.
Und da sind wir jetzt alle sehr gespannt, sowohl vom Verlag als auch wir Autoren natürlich, wie das
Ja.
ankommt und wie das laufen wird.
Habe ich, glaube ich, schon zweimal angekündigt, dass wir noch was ganz Wichtiges erzählen müssen. Und jetzt kommt auf jeden Fall noch mal was ganz Wichtiges, denn du hast ein Ostfriesland-Quiz verfasst und wir haben uns was Besonderes überlegt für diese Podcast-Folge, nämlich, dass du
Genau.
eben das Spiel kurz erklärst und dass du mir dann zwei, drei Quizfragen stellst und dann mal gucken, ob ich die
Ja,
beantworten
was gibt
kann.
es beim Spiel zu erklären? Das ist halt ein Quiz. Es
Ja,
sind
gut, okay.
100 Fragen über alle Bereiche Ostfriesland, also Historie, Aktuelles, Kultur, Technik, Ökonomie, Sagen, alles Mögliche eben querbeet. Sehr interessante Recherche gewesen, viel gelernt dabei, viel Neues gelernt, eben auch selber noch, was ich vorher gar nicht wusste.
Aha.
Und ja, man spielt es, wie man eben ein Quiz spielt. Man
Also ich frage trotzdem nochmal, also ich stell mir das jetzt vor wie so ein Kartenset, was ich dann
ja,
kriege.
genau,
Also
es
steht
ist
auf
ein
der
Quad.
Vorderseite stehen Fragen, auf der Rückseite die
Genau,
Antworten.
es ist so ein, es, die Reihe nennt sich Quiz im Quadrat. Ich weiß nicht, in
Ah.
der Dings sieht man es vielleicht dann auch. Es
Ja.
ist so ein kleines Kästchen, wo eben die 100 Fragen drin sind und es ist jeweils vorne steht die Frage, auf der Rückseite steht die Antwort. Genau, und dann spielt man es eben, wie man ein Quiz halt spielt.
Ja, cool. Also wieder noch so ein Weihnachtsgeschenktipp. Aber nicht nur Weihnachten,
Ja,
sondern geht ja
definitiv.
ganz Jahres.
Genau.
Toll. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Du hast dir ja wahrscheinlich ein paar Fragen ausgesucht.
Ich
Bestimmt
habe
die
mir was ausgesucht.
schwersten.
Nein, 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 nein. Wo fangen wir damit an? Genau, wir fangen mal mit der Frage 4, ist das im Ganzen? Der Sage nach war der Plietenberg in Leer von kleinen, fleißigen Gestalten bewohnt, die nachts Dinge für die Menschen erledigten und außerdem den nicht minder sagenumwobenen Schatz des letzten großen Friesenkönigs Radbot bewachten. Wie heißen diese?
Nome?
Nein, also als Lerana weiß man das natürlich. Nein, nicht Gnome. Es sind zwar Gnome sozusagen, aber
Ja.
die heißen Erdmanches.
Erdmanches.
Genau.
Das ist ja cool.
Ich lese die Antwort einfach mal vor. Also Erdmanches heißen sie. Und diese, so will es der Mythos, waren kleine Heinzelmännchen ähnliche Gestalten, die den Schatz des Königs, nachdem ihn ein Bauer geraubt hatte, mit einem Trick in der Ems versenkten. Dort soll er übrigens bis heute liegen, so wie der berühmte Nibelungenschatz im Rhein.
Egal.
Also, ne, du kannst gerne mal in die Ems springen und nach dem Schatz des Friesenkönigs Radbot suchen. Vielleicht liegt er da ja noch
Herrlich.
irgendwo in der Nähe von Leer.
Also
Ja.
diesen Tipp müsste ich ja, ich weiß nicht, ob, kennst du Sönke Meinen, den Gitarristen Sönke Meinen?
Nein, kenne ich nicht.
Ah, ein Ostfriese, ich habe ihn vorgestern im Theaterlaboratorium auf der Bühne gesehen. Es ist unfassbar. Und er hat ein Stück gespielt. Das nennt er, oder also ich weiß jetzt nicht den genauen Titel, aber er hat halt eine Geschichte erzählt, dass er dieses Stück Gnome nennt. Und er hat eine lustige Geschichte von einer Reaktion aus dem Publikum erzählt, aber das führt jetzt zu weit. Aber dem müssen wir auf jeden Fall mal diesen Tipp mit den Erdmanches geben. Da muss er seinen Titel
Unbedingt.
auf jeden Fall, er muss ihn ja, er hat schon gesagt, er kann das nicht mehr umbenennen, weil der Song ist ja raus, aber vielleicht gibt es ja noch mal ein neues, cooles Gitarrenstück mit dem Titel Erdmanches.
Ja, wer weiß, keine Ahnung. Haben wir noch Zeit für eine andere Frage?
Ja, Hammer.
Dann nehmen wir noch mal was ganz anderes. Otto Waalkes, Ostfrieslands bekanntester Komiker, lebte Anfang der 1970er Jahre in Hamburg-Winterhude in einer legendären Wohngemeinschaft, genannt Villa Kunterbunt. Besonders zwei der Mitbewohner wurden in den Folgejahren zu Superstars des Deutschrocks. Wer ist gemeint?
Also das eine war auf jeden Fall Udo Lindenberg.
Richtig?
Und die zweite Person weiß ich ehrlich gesagt gerade
Ist im
gar
Moment
nicht.
gerade auf Tour.
Ist im Moment gerade auf Tour. Auch männlich?
Ja, auch männlich.
Ich weiß, dass ich es neulich irgendwo gelesen habe, aber bin
Das
ich
ist
raus.
tatsächlich Marius Müller-Westernhagen.
Ich wollte es gerade sagen, aber ich
Ja,
dachte, der war doch nicht
genau.
in Hamburg. Doch, der war auch in
Doch, doch, doch.
Hamburg.
Also es waren Marius Müller-Westernhagen und Udo Lindenberg, genau.
Ja,
Und
ja.
die WG des norddeutschen Künstlers Willem, aka Wilken F. Dinklage, an der Adresse Rondel 29 in Winterhude,
Aha.
beherbergte zeitweise bis zu 14 Künstler, die Hamburger Szene begründeten, die sogenannte. Otto Waalkes soll hier unter anderem seine Figur Harry Hirsch erfunden haben.
Ach.
Soll, sagt der Mythos. Ob es wirklich so
Okay.
ist, müssen wir Otto fragen.
Ja. Ja,
Genau.
toll. Ja, also ich hätte
Ja.
gerne noch eine Frage. Also vielleicht habe ich ja
Noch
mal
eine.
irgendwas, wo ich die
Okay.
Antwort auch weiß. Das
Ja, die weißt du, glaube ich. Eine Inselfrage, genau. Die ostfriesischen Inseln werden per Fähre von verschiedenen Häfen vom Festland aus angesteuert. Wie heißen die Abfahrthäfen zu den Inseln von West nach Ost? Gemein,
Das ist
oder?
gemein. Von West nach Ost. Emden?
Mhm, richtig.
Norddeichmühle?
Richtig.
Neuharlinger Siel?
Ist dabei, aber kommen noch
Nee,
zwei davor.
Harlesiel? Nee, Quatsch.
Alles hier ist der letzte
Halsied ist
sozusagen,
der letzte.
der östlichste.
Ach ja, stimmt. Ja, natürlich. Von da aus kommt man nach Wangerooge.
Genau, und dann sind noch zwei zwischen Norddeich und Neuharlinger See. Soll ich sagen?
Also, ich
Also
kann ja
letztes.
mal sagen, ich war bisher tatsächlich auch nur auf Jüst und auf Norderney und die gehen ja beide von Norddeichmühle los.
Richtig, genau.
Und ich war auf Baltrum, da bin ich allerdings per Wattwanderung hingelaufen
Ah,
und
okay, das geht.
aber wir sind ja mit dem Schiff zurückgefahren und ich meine, dass man da in Neuharlinger See wieder ankommt, oder?
Nein.
Nee.
Ich lese einfach mal die Antwort vor.
Auf
Es ist
Spiekeroog war ich.
von West nach Ost ist das Emden, Norddeich, Nessmersiel, Bensersiel, Neuharlingersiel und Halesiel. Nur Norddeich bedient zwei Inseln, nämlich Jüst und Norderney. Von Emden aus geht es nach Borkum. Langeoog-Reisende fahren nach Bensersiel. Die kleinste Insel Baltrum wird von Nesmasiel aus angesteuert.
Ah ja, logisch.
Die Fähre nach Spiekeroog, im Hafen von Neuharlingersiel wartet die Fähre nach Spiekeroog und ab Halesiel geht es nach Wangerooge, genau.
Stimmt, Nesmasiel und Baltrum, das hätte ich eigentlich
Ja,
auch
hat
wissen
man nicht so auf
müssen.
dem Schirm, ich weiß wohl, das ist auch so,
Es sei denn, man
tatsächlich.
hat gute Freunde, die wohnen in Nesse und können aus ihrem Wohnzimmer bis zur Insel rüber
Ja.
gucken, nämlich Kai Nilsson und Franz
Ich
Schein.
weiß, von wem du sprichst, genau.
Müsste man das eigentlich wissen?
Ja.
Stimmt. Ja. Okay, aber das
Ja.
heißt, ich habe ja dann nur zwei Häfen nicht gewusst, also nicht
Genau. Also
eingeordnet. Das, was ich
ich habe noch
weiß.
eine Multiple-Choice-Frage sozusagen. Müssen wir dann mal
Okay.
wissen. Die
Das
machen
ist
wir jetzt.
gut.
Ne? Ostfriesische Gemütlichkeit hält stets ein Tässchen Tee bereit. Die Ostfriesen sind Weltmeister im Teetrinken, noch vor den Briten. Nirgends sonst konsumiert man derart viel Tee wie hier. Wie viel Liter trinkt
Stopp,
jeder
das weiß ich auch
Ostfriese
ohne.
statistischen Erhebungen zufolge pro Jahr?
300 Liter.
Yes, genau. Also die anderen Möglichkeiten wären 90 Liter oder 550 Liter, aber 300 stimmt, genau. Ja, damit liegt der durchschnittliche ostfriesische Teetrinker um mehr als das Zehnfache über dem Bundesdurchschnitt, der bei etwa 29 Litern liegt.
Wahnsinn.
Auch die Iren mit 220 Litern sowie Großbritannien mit 170 Litern sind gegen die Liebhaber der ostfriesischen Teetit chancenlos.
Wahnsinn. Ja,
Ja.
das ist echt bemerkenswert, ne?
Das stimmt.
Super, toll. Das war jetzt eine ganz, ganz tolle oder ist eine tolle Folge geworden, wo man sehr, sehr viel über Ostfriesland jetzt doch, wo wir sehr, sehr viel über Ostfriesland gesprochen haben. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Carsten, A, dafür, dass du ja diese wundervolle Arbeit über Ostfriesland, für Ostfriesland, in Ostfriesland machst. Und B, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast. Besten Dank, Carsten.
Ich habe zu danken. Sehr viel Spaß gemacht, bei dir im Podcast zu sein und ich freue mich auf die Ausstrahlung. Ist ja doch immer, hat man auch nicht so oft. Also ich interviewe ja selber ab und zu mal Leute, aber selber interviewt zu werden, ist dann immer noch mal wieder was anderes.
Siehst du, und wenn du dann noch Plattdütsch broten da ist, dann kommst du vielleicht
Ja,
öfter noch Moldau hin
so
für.
hail be happy, Herr Paul.
Okay, dann sag ich nur eben Tschüss.
Tschüss.
Wenn ihr mehr über Sabine und ihre Musik erfahren wollt, dann schaut auf sabinehermann.com oder auf ihrem YouTube-Kanal vorbei. Auch da ist es typisch ostfriesisch.